Mehr Mut heißt der, ja, der Titel der Predigt für heute. Und als ich heute Morgen so kurz beim Gerhard saß, habe ich ihn gefragt: Gerhard, wie geht's dir? Ach, sagt er, es ist nicht mehr alles so, wie es mal war. Aber ich bin zufrieden. Ich habe da so ein Hilfsmittel, ich bin zufrieden. Er wollte mir noch den einen oder anderen Tipp für meine Predigt geben, aber das war dann doch ein bisschen kurzfristig, Gerhard. Entschuldigung, dass ich das nicht mehr einbaue. Wir brauchen Menschen, die Mut haben, auch mit Rollator zufrieden zu sein. Ich da hinten so in die Ecke gucke, da sitzen ein paar Leute, die haben sich in den letzten Monaten verlobt. Herzlichen Glückwunsch. Wir brauchen mehr Menschen, die Mut haben, auch in dieser Welt, wo ja, Beziehung oft nicht verbindlich gemacht wird, hier andere Akzente zu setzen. Ich finde das gut, wenn ihr euch sicher seid, wenn ihr euch lieb habt, das auch, ja, öffentlich zu machen und dazu zu stehen. In der Gemeinde wurden im letzten Jahr, ich weiß nicht wie viele, goldene Hochzeiten gefeiert. Weiß jemand wie viele? 3, 4? Ja, schon klasse. Wir brauchen Mut, um ja, ein Leben lang Treue zu halten. Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle mal dazu. Ich möchte vor der Predigt nochmal beten. Herr Jesus, und mehr Mut, das kann so ein Appell sein. So eine Durchhalteparole. Wir sind heute Morgen hier zusammen und wollen nicht irgendwelche Parolen hören, sondern wir wollen dich hören. Und ich möchte dich bitten, dass du die Dinge, die uns so aus der vergangenen Woche noch beschäftigen, das, was uns noch unruhig im Herzen macht, das, was uns noch beschäftigt, dass das jetzt auch mal ausgeblendet sein kann. Und dass wir echt das, was du uns sagen willst heute Morgen, dass wir dafür offen sind. Danke, dass du der bist, der wirklich Mut macht und Mut neu in unser Leben hineinlegen will. Amen. Ich stand letztens an einem Büchertisch bei der Abteilung mit den Bibeln. Da lag ein Buch mit dem Titel Das Gesetz. Ich habe es nicht in die Hand genommen, habe nicht näher nachgesehen, weiß gar nicht, ob es auch eine Bibelübersetzung war, die sich so nennt. Aber irgendwie ist das so bei mir hängen geblieben, die Bibel, das Gesetz. Eine Sammlung von Geboten, von Regeln. Das sollst du tun und anderes sollst du lassen. Irgendwie eng. Wer heute Morgen Psalm 19 gelesen hat, den Sonntagspsalm, der hat da ja mal gesehen, wie David auf das Gesetz guckt. Das ist ein ganz anderer Blick da drauf. Aber irgendwie alles eng mit so einer Erwartung oder mit so einem Blick schlage ich öfter die Bibel auch auf. Und ich muss sagen, mit so einer Erwartung komme ich öfter auch mal hierher in den Gottesdienst. Gesetz, Regeln. Mal sehen, was ich jetzt schon wieder alles gesagt kriege, was ich falsch gemacht, was ich falsch gedacht, was ich falsch gehofft habe. Manchmal steht so die Frage im Raum für mich, will mir Gott in seinem Wort eigentlich immer nur meine Sünde, mein Nicht-Genug-Sein unter die Nase reiben? Wenn man die Bibel aufschlägt, entdeckt man viele Themen, die sich wie Fäden durch dieses Buch ziehen. Manchmal dick, manchmal ganz fein. Gottes Gebot ist einer dieser Fäden. Gott sagt schon, wie er sich in unser Leben gedacht hat. Aber er hat dieses Buch nicht als Monolog selbst geschrieben, nein. Er hat Menschen beauftragt, aufzuschreiben, was sie mit ihm erlebt haben. Er hat Menschen beauftragt, aufzuschreiben, wie sie Gott erlebt haben. Und dabei zeigt sich ein Faden ganz deutlich, fast auf jeder Seite. Gott, der Schöpfer von allem, möchte eine liebevolle Beziehung mit seinen Menschen haben. Und das nicht so irgendwie allgemein, sondern ganz persönlich. Das ist so der rote Faden in diesem Buch, der sich bis in unser Heute durchzieht. Dieses Buch, das ist nicht ein totes Gesetzbuch. Dieses Buch ist Gottes lebendiges Wort. Wir reden manchmal von der Inspiration der Heiligen Schrift und meinen damit meistens die Entstehung der Bibel. Aber ich glaube, dass Inspiration eine viel weitere Bedeutung hat. So wie auf vielen Computern ein Aufkleber ist, auf dem steht Intel Insight, so glaube ich, auf der Bibel ist irgendwo ein Aufkleber, da steht drauf Spirit Insight. Gottes Geist ist in der Bibel. Der Heilige Geist möchte auch heute, morgen hier durch dieses alte Buch in dein Leben hineinsprechen. Er möchte dich inspirieren. Er möchte dir zeigen, dass der lebendige, heilige Gott auch mit dir eine liebevolle Beziehung haben möchte. Deshalb wünsche ich mir, dass das so die Erwartung ist für heute Morgen, dass du mit so einer Erwartung Gottes Wort heute hören kannst und dass trotz meiner Worte der Heilige Geist dein Herz erreicht, dich inspiriert, dir Mut macht, diese Beziehung zu suchen und auch zu leben. Ich glaube, unser Gott ist ein Mutmachgott. Das zeigt sich auch in dem Text, den ich heute Morgen mit euch lesen möchte. Wir schlagen auf, oder wer möchte, kann das aufschlagen, Haggai 2, Vers 1 bis 9. Übrigens, ich weiß nicht, Elfriede, weißt du es noch? Bin ich auch an einem Feiertag geboren? Nee, okay, ich bin kein Feiertagskind wieder. Ganz normaler Werktag, okay. Ein gewöhnlicher. Okay. Ich lese Haggai 2, Vers 1 bis 9. Haggai ist Seite 1043. 98, okay. Falsche Bibel. Im selben Regierungsjahr des Königs Darius, am 21. Tag des 7. Monats, empfing Haggai vom Herrn diese Botschaft. Sag dem königlichen Bevollmächtigten Zerubabel, dem hohen Priester Jeschua und dem ganzen Volk. Wer von euch kann sich noch daran erinnern, wie prächtig der Tempel vor seiner Zerstörung war? Was ihr jetzt an dieser Stelle entstehen seht, ist im Vergleich dazu nichts. Aber ich, der Herr, sage, lass den Mut nicht sinken, Zerubabel und Jeschua. Und ihr Menschen von Juda, seid stark und arbeitet weiter, denn ich, der Herr, der allmächtige Gott, stehe euch bei. Ich halte, was ich euren Vorfahren versprochen habe, als sie aus Ägypten zogen. Mein Geist bleibt bei euch, also habt keine Angst. Ich, der allmächtige Gott, sage euch, schon bald werde ich noch einmal die ganze Erde erschüttern. Himmel und Erde, Land und Meer, alle Völker werden davon betroffen sein. Sie bringen ihre Reichtümer hierher zum Tempel. Ja, ich sorge dafür, dass der Tempel wieder mit kostbaren Schätzen ausgestattet wird. Denn mir, dem allmächtigen Gott, gehört Silber und Gold. Der neue Tempel wird den früheren weit in den Schatten stellen, so prachtvoll wird er sein. Dann geht von dieser Stätte Frieden aus. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ich gebe zu, ist ein bisschen rausgerissen aus dem Zusammenhang dieser Text. Unser Pastor wollte eigentlich schon eine Predigt über Haggai 1 gehalten haben. Die reicht er nach. Irgendwie hat sich's verschoben. Ich versuche mal den Text, so den geschichtlichen Rahmen, euch ein bisschen zu vermitteln. Haggai, das ist einer der wenigen Propheten, die nach der babylonischen Gefangenschaft im Auftrag von Gott aufgetreten sind. 587 vor Christus hatte der babylonische König Nebukadnezar Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht, den Tempel zerstört und viele Juden in den Irak umgesiedelt. 539, also einige Zeit später, wurden die Babylonier von den Persern besiegt Und schon ein Jahr später durften die ersten Juden wieder in ihre Heimat zurückkehren. Das war eine richtige Aufbruchsstimmung. Der Zerubabel als ein Nachkomme aus dem Königshaus und der Jeschua als Hohepriester, das waren damals so die Anführer dieser Bewegung. Es ging zurück in die Heimat. Sie wollten neu anfangen. Sie wollten das Land, das gelobte Land, wieder mit Leben füllen. Sie wollten sich eine eigene Existenz aufbauen. Aber auch neues geistliches Leben in die Tat umsetzen. In der Gefangenschaft, da hat es, ja, man kann das glaube ich so sagen, da hat es einen geistlichen Aufbruch gegeben. Die Leute haben neu über ihre Beziehung zu Gott nachgedacht. Man hat sich getroffen, um die Bücher der Propheten miteinander zu lesen. Dort in der Gefangenschaft, in der Verbannung in Babylon, da sind so die ersten Synagogen entstanden. Und dabei stand nicht Gottesdienst, also so eine Zeremonie wie im Tempel im Vordergrund, sondern man hat miteinander nachgedacht, wie ein Leben aussehen kann, das Gott gefällt. Man könnte so ein Stück weit sagen, die Leute haben ihre Lektion gelernt. Sie kommen zurück nach Israel und fangen mit dem an, was sie sich vorgenommen haben. Sie räumen auf, die Fundamente für den Tempel werden gelegt, der Altar wird wieder aufgestellt, man feiert Gottesdienste miteinander. Gott soll geehrt werden. Aber es gibt dann auch Widerstand von den Menschen, die im Land angesiedelt worden sind. Die wollen ja nicht, dass die Juden wieder zurückkommen. Die wollen nicht, dass die Juden wieder die Macht haben. Und es gibt Widerstand von den Juden, die nicht verschleppt worden sind, die im Land Israel geblieben waren. Die hatten sich in den Trümmern ganz gut eingerichtet. Die hatten sich, ja, mit der Situation arrangiert, angepasst. Und die konnten damit auch nicht so viel anfangen. Übertreibt das mal nicht mit der Religion. Besser kein Aufsehen machen, nichts ändern. Keine Unruhe wollen wir hier. Wir wollen nicht, dass ihr uns aus unserer Komfortzone reißt. Und so versandet die Euphorie der Rückkehrer und zurückbleiben ein paar religiöse Traditionen. Und es dauert fast wieder 20 Jahre, im Jahr 520 vor Christus. Da spricht Gott seit vielen Jahren noch ein letztes Mal durch die Propheten Haggai und Sacharja zu seinem Volk. Danach gibt es keine Propheten mehr, bis zu Jesus bzw. Johannes dem Täufer. Der zentrale Satz in Haggai 1 steht in Vers 4. Da heißt es, das war so die erste Botschaft des Haggai, Haggai 1, Vers 4. Nee, falsche Seite. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Da sagt Haggai oder sagt Gott durch Haggai, ihr habt euch schön eingerichtet, ihr habt euch wirklich schick gemacht. Holzvertäfelung an der Wand, Teppichboden, Flachbildfernsehen in jedem Zimmer. Aber das, was ihr euch in der Gefangenschaft vorgenommen habt, das, was euch da wichtig war, das, was euch auf dem Weg durch die Wüste angetrieben hat, das habt ihr jetzt nicht wirklich ins Zentrum eures Lebens gestellt. Ihr habt eine richtige Entscheidung getroffen, aber jetzt hat euch der Mut verlassen. Und wieder lassen sich der Zerubabel und der Jeschua begeistern. Und jetzt fangen sie wirklich an, ernsthaft den Tempel zu bauen. Und da sind wir in dem Text von heute Morgen jetzt angekommen. Haggai 2. Am 1.6., da hatte Haggai mit seiner ersten Botschaft für diesen Neuanfang beim Tempelbau gesorgt. Und am 21.7., da hat er eine neue Botschaft von Gott. an Serubabel, an Joshua und an das ganze Volk. Wer von euch kann sich noch daran erinnern, wie prächtig der Tempel vor seiner Zerstörung war? Was ihr jetzt an seiner Stelle entstehen seht, ist im Vergleich dazu nichts. Das war erstmal ernüchternd. Aber es stimmt ja auch. Das sah nicht wirklich prächtig aus, was die da gebaut haben. Salomo konnte beim Bau des ersten Tempels so richtig aus dem Vollen schöpfen. David, sein Vater, der hatte schon ein riesiges Materiallager zusammengestellt. Und für Salomo war es eine Kleinigkeit, Bauholz und Steine zu bestellen. Er hatte Geld, er bekam Kredit. Der erste Tempel, das war ein richtiger Prachtbau. Da wird irgendwo beschrieben, wie viel Gold und wie viel Silber und sonstige tolle Materialien verbaut worden waren. Aber jetzt, das war richtig mühsam. Das war so richtig wühlen in den Trümmern, um wenigstens den einen oder anderen Stein nochmal nutzen zu können. Da musste Schmutz und Mörtelreste entfernt werden. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an den alten Tempel. Ich glaube, Haggai hat so ein Stück weit auch die Stimmung unter den Leuten, die da gearbeitet haben, aufgegriffen. Was wir hier tun, das ist eigentlich nichts, das ist eigentlich Mist. Und wer schon mal eine alte Bude renoviert hat, ohne das richtige Gerät und auch ohne das nötige Geld, der kann hier, glaube ich, mitreden. Da geht irgendwie nichts voran. Und man fragt sich, lohnt sich denn der Einsatz an Zeit, an Energie und auch an Geld? Die Leute denken sich, wir wollen ein Haus für Gott bauen und haben nichts als Trümmer, nichts als Bruchsteine. Und hier sehe ich so eine erste Parallele in mein Leben, in unser Leben. Viele von uns hier haben sich auf den Weg mit Gott gemacht. Wir wollen doch Gott die Ehre geben. Wir wollen doch auch Gemeinde bauen. Wir wollen doch auch ein Stück unsere Komfortzone verlassen und am Haus Gottes mitarbeiten. Aber es ist oft mühsam. Manches an Schwung ist verloren gegangen. Ich erlebe an mir, wie auch viele Bruchsteine da sind. Ich bin nicht die glänzende Marmorplatte, die ich gerne wäre. Da sind manche Ecken abgebrochen, da sind tiefe, hässliche Kratzer. Meine Gedanken sind nicht immer so rein wie meine Weste. Und wenn ich mich mit dem einen oder anderen unterhalte oder auch beobachte, sehe ich manches, was auch in der Gemeindearbeit vor Ort mühsam ist. Da willst du in der Jugend was Neues aufbauen und musst immer wieder nur den alten Schutt wegräumen. Da denkst du, im Teamkreis ist jetzt ein stabiles Fundament und kurz danach kannst du wieder von vorne anfangen. Da predigst du vielleicht schon seit Jahren Gottes Wort und denkst dir manchmal, was haben die Leute eigentlich kapiert? Da pflegst du schon lange die Außenanlagen und schüttelst jeden Sonntag wieder neu den Kopf über die Eltern, die nicht auf ihren Nachwuchs aufpassen können. Oder du betest schon lange für eine Nachbarin, aber du fühlst dich letztlich nur ausgenutzt, wenn es schwierige Zeiten in ihrem Leben gibt. Man sieht so manchmal das Idealbild, den guten alten Tempel im Kopf, aber hat Bruchsteine in der schmutzigen Hand. Aber ich, der Herr, sage, lass den Mut nicht sinken, Serubabel und Jeschua und ihr Menschen von Juda, seid stark und arbeitet weiter. Denn ich, der Herr, der allmächtige Gott, stehe euch bei. Serubabel, Jeschua und das ganze Volk. Und ich glaube, Du darfst hier wirklich deinen Namen einsetzen und dir sagen lassen, lass den Mut nicht sinken. Das, was du für richtig erkannt hast, auch zu tun, lass den Mut nicht sinken. Und das ist nicht irgendwie so eine Motivationsmaßnahme von Haggai. In meiner Bibelübersetzung von heute Morgen kommt das nicht so wirklich so stark zum Ausdruck. Ich habe eine andere, sehr textnahe Übersetzung. Da steht in jedem Vers der Zusatz, spricht Jahwe Zebaoth oder Ausspruch von Jahwe Zebaoth. Also das hat nicht Haggai irgendwie in die Welt gesetzt, sondern das kommt von Gott. Lass den Mut nicht sinken. So gehäuft in jedem Vers fast habe ich das noch nie in der Bibel gelesen. Haggai macht das ganz deutlich, nicht ich, sondern Gott ist der Mutmacher. Es ist sein Wort, es ist seine Gegenwart und es ist sein Geist, der den Unterschied macht. Lass den Mut nicht sinken, seid stark, arbeitet weiter, denn ich, der allmächtige Gott, stehe euch bei. Ich finde das stark. Ich finde das klasse. Dann kommt noch ein Zusatz, den wir eigentlich erst so aus dem Neuen Testament kennen. An dieser Stelle im Alten Testament verspricht Gott seinen Leuten, dass der Heilige Geist bei ihnen bleibt. Ich halte, was ich euren Vorfahren versprochen habe, als sie aus Ägypten zogen. Mein Geist bleibt bei euch. Also habt keine Angst. Ich habe vorhin gesagt, dass ich dir wünsche, dass der Heilige Geist dein Herz erreicht, dass er dich inspiriert. Ich wünsche dir, auch wenn du dich vielleicht gerade müde und ohne Energie fühlst, dass der Heilige Geist diesen Mutimpuls ganz tief in dein Herz hineinlegt. Ich habe noch einen zweiten Gedanken zu diesem Text. Vers 9. Der neue Tempel wird den früheren weit in den Schatten stellen, so prachtvoll wird er sein. Dann geht von dieser Stätte Frieden aus. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ja, ihr habt das richtig gehört. Gott sagt seinen Leuten nicht, ja, ihr könnt's halt nicht besser. Ich sehe euren guten Willen mal als was Gutes an, aber letztlich gibt es nicht so richtig was ihr so macht. Nein, auch vom Ergebnis her macht Gott Mut. Der neue Tempel, den ihr baut, der wird besser. Der neue Tempel wird den alten Tempel weit in den Schatten stellen. Was ihr da baut, das ist wirklich gut. Das ist klasse. Das soll mir mal einer sagen, das geht doch runter wie Sahne. Ich kann das vielleicht nicht selbst erkennen. Vielleicht fehlt mir der Überblick. Aber der den ganzen Bau sieht, der sagt, was du machst, ist wirklich gut, ist spitze. Ich glaube, für die Menschen damals war das Motivation, um dran zu bleiben. Nach Esra 6 wurde dieser Tempel nach nur 4 Jahren Bauzeit fertiggestellt. Das war für so ein Bauwerk beachtlich. Salomo hat am ersten Tempel 7 Jahre gebaut. Bleibt dran. Es ist gut, es lohnt sich. Ist jetzt vielleicht schwierig, das einfach so in unsere Zeit und in unsere Situation zu übertragen. Wird Gott auch zu mir sagen, es ist gut, was du machst in deinem Leben? Spitze, weiter so? Sicherlich nicht uneingeschränkt, aber Gott sagt es über den Bau, über das Haus Gottes, von dem ich ein Teilchen bin, an dem ich mitarbeite. Der neue Tempel, das Haus Gottes wird den alten Tempel weit in den Schatten stellen. Ich glaube, dass Gott bei dieser Aussage nicht den Bau aus Steinen im Blick hatte. Ich glaube, Gott lässt Haggai in die Zukunft sehen. Mit den Menschen im Alten Testament, die im Vertrauen auf Gott losgegangen sind, fing es an. Mit Jesus wurde das Fundament, der Grundstein gelegt und darauf entsteht das Haus Gottes, seine Kirche. In Vers 6 heißt es, Gott wird die Erde erschüttern. Das ist auf Golgatha passiert. Als Jesus rief, es ist vollbracht, da ist der Vorhang im Tempel aus Stein durchgerissen. Gott wohnt nicht in Steinen, sondern in seiner lebendigen Kirche, gebaut aus zerbrochenen Herzen, aus Bruchsteinen, die sich wie ein Mosaik in das Haus Gottes einfügen lassen. So bunt wie ein Mosaik ist dieses Haus Gottes auch. Ich glaube, Haggai sieht schon in den Thronsaal Gottes, wie er uns in Offenbarung 7 beschrieben ist, hinein. Und es ist für seine Zeit undenkbar. Es kommen Menschen aus allen Nationen und sie werden als Edelsteine beschrieben, die den Tempel schmücken werden. Ulrike und ich waren im Sommer bei einer Teenie-Veranstaltung von OM als Mitarbeiter dabei. 3.500 junge Menschen aus 25 verschiedenen Ländern. Das Programm und die Predigten wurden in 14 Sprachen übersetzt. In und um die Messehallen, da hat man eine riesige sprachliche und kulturelle Vielfalt erlebt. Und ich habe manchmal abends mit einem Smoothie mittendrin gesessen und mich auf den Himmel gefreut. Wisst ihr, wo die Färöer Inseln liegen? Fußballer wissen das, gell? Ich habe es nicht gewusst. Es ist eine kleine Insel, ja, in der Nordsee, könnte man sagen. Von dort waren fast 500 Leute da. Die hatten Flugzeug geschartert, um dorthin zu kommen. Das ist 1% der Bevölkerung dieses Landes. Es werden Leute von den Färöern im Himmel sein. Das ist klasse. Der neue Tempel wird den früheren weit in den Schatten stellen. So prachtvoll wird er sein. Dann geht von dieser Stätte Frieden aus. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Mehr Mut, spricht Gott zu. Was du machst, ist gut. Ich glaube, so einen Satz könnten wir auch hier immer mal wieder öfter hören, um auch Mitarbeiter zu ermutigen, dran zu bleiben. Was du machst, ist gut. Noch ein kurzer Gedanke. Der Winfried, der hat es gerne, wenn im Gemeindebrief auch ein Thema abgedruckt ist, nicht nur ein Text. Mir fällt das manchmal nicht so leicht und dann kommen so Themen raus wie Nachfolge 1, Nachfolge 2 und so weiter. Er hat mir diesmal das Thema vorgegeben, danke dafür. Mehr Mut. Ich glaube, in unserer Zeit mit Blick auf die politischen und sozialen Verhältnisse, aber auch mit Blick auf die Gemeinde Gottes, ist mehr Mut echt gefragt. Wer, wenn nicht wir Christen, haben Grund dazu, mutig auch die schwierigen Herausforderungen unserer Zukunft anzugehen? Ich weiß nicht, der David ist nicht da, das mit dem Plastikgeschirr sehe ich ein bisschen anders als der David, aber es stimmt schon, wir müssen angesichts der Klimadiskussion nicht in Panik verfallen. Ich glaube, wir sollen unsere Verantwortung auch für die Schöpfung sehen. Ich glaube, Gott wird uns auch mal fragen, wie wir mit dieser Schöpfung umgegangen sind. Aber wir dürfen auch wissen, dass unser Gott diese Welt organisiert und in Händen hält. Aber uns, seinen Leuten, spricht der lebendige Gott Mut zu, aufzustehen. Raus aus der Bequemlichkeit der Trümmer, in denen wir uns manchmal eingenistet haben. Ganz neu zu fragen, Herr Jesus, wo willst du mich denn einsetzen? Wo kann ich mutig etwas aufbauen, wo andere nur kaputt machen? Wo kann ich anderen Mut machen? Dabei denke ich nicht nur an unsere Gemeindearbeit in Winterbach. Und ich denke auch nicht zuerst an euch, die ihr hier vor mir sitzt. Das ist für mich ein ganz persönliches Thema. Letzte Woche hatte ich eine nicht so schöne Aufgabe. Ich habe einen Jungen, der bei uns ein Dauerpraktikum gemacht hat, nach Hause geschickt. Ich glaube, dass diese Entscheidung auch nicht falsch war. Aber ich frage mich, Hat er bei dem, was ich ihm gesagt habe, gespürt, dass ich es trotzdem gut mit ihm meine? Dass ich ihm trotzdem Mut machen möchte, seine Zukunft zu gestalten? Mein Vater wird mir es verzeihen. Ich bin mit dem alten Handwerkerspruch aufgewachsen und lebe auch oft danach. Nicht geschimpft ist Lob genug. Ich glaube, wir müssen lernen, den Mut und die Hoffnung, die Gott durch seinen Geist in mich hineingelegt hat, auch weiterzugeben. Ich glaube, wir müssen lernen, Mutmacher zu sein. Mut für alles? Nein. Ich bin gespannt, was Gottes Geist in mich hineinlegt, zu was er mich neu ermutigt. Ich bin gespannt, was er bei euch macht. Ich bete nochmal. Lieber Herr, wenn du Mut machst, dann ist das nicht nur so, mach nur weiter, es geht schon. Sondern du gestattest uns auch einen Blick in die Zukunft mit dir. Herr, wir dürfen einmal bei dir sein. Wir dürfen einmal vor deinem Thron stehen und dürfen mit Menschen aus allen Völkern und Menschen aus allen Nationen dich anbeten. Und darüber kann ich nur staunen. Und das ist nicht ein billiges Vertrösten auf irgendeine Zukunft, sondern das ist eine feste Zusage, ich stehe dir bei. Und auf dem Weg bis dorthin bin ich mit meinem Heiligen Geist bei dir. Danke dafür.